Chris is the
Unternehmer-Jam Session.
Schore für die Ohren. Unternehmer-Jam-Session kommt mit großem Herz, Pauken und Trompeten, wortgewandt mit Hip-Hop-Referenzen, den besten Gästen und Themen, die bewegen. Unternehmer, Gründungsinteressierte, Franchise-Geber und Franchise-Nehmer sind sich einig und sagen, Hammer echt, Hammer der Hammer-Bruder und auch jeder Banker stimmt zu, Unternehmer-Jam-Session, Prädikat Mama-Sutra. Mein Name ist Thorsten und ich bin seit über 15 Jahren selbstständiger Finanzierungsberater und durfte seitdem mehrere hundert Menschen bei der Realisierung ihres Traumes der Selbstständigkeit begleiten. Ich freue mich so wahnsinnig, dass du dir Zeit nimmst, dir diesen Podcast anzuhören und bin mir sicher, dass du dir den einen oder anderen Impuls für deine angehende Selbstständigkeit oder dein Unternehmertum herausziehen kannst und wünsche dir jetzt viel Spaß mit der neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Ach nee, Moment noch. Props gehen noch raus an Sammy, die Beginner und Denne, die mit ihren Liedern Pate standen für die ersten Zeilen dieses Intros. Jetzt bin ich aber draußen wie eine neue Folge von Unternehmer Jam Session. Viel Spaß damit. Bekanntlich sind Unternehmer Jam Session und Hip-Hop die besten Trostpflaster und halten das Böse von dir fern wie die Ghostbusters. Mit dieser Line angelehnt an Dendemann, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Und wir widmen uns in dieser Folge thematisch einem Angstthema von mir und ich weiß auch, dass diese Thematik bei vielen Unternehmern und Selbstständigen Schrecken erstmal verbreitet. Es geht um das Thema Betriebsprüfungen und eigentlich weiß ich gar nicht, warum das immer so ein Unbehagen bei mir auslöst, wenn ich schon den Brief dann öffne, wo diese Betriebsprüfung angekündigt wird. Die meisten Betriebsprüfungen werden ja angekündigt, nicht alle, auch darüber werden wir sprechen. Ich habe es aber auch schon zu Thomas Kuth, meinem heutigen Gast, mein Lieblingssteuerberater, schon immer wieder gesagt. Ich habe schon Unbehagen, wenn Polizei hinter mir herfährt. Keine Ahnung, woran das liegt. Thomas hat sich bereit erklärt, hier in diesem Podcast, im heutigen Real Talk, mal ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten, um vielleicht auch Angst und Schrecken vor den Betriebsprüfungen zu nehmen. Prinzipiell ist es natürlich ganz einfach, die Angst vor der Betriebsprüfung zu nehmen, indem man einfach eine saubere Buchhaltung hat. Und Thomas sagt immer, dass wir als Unternehmer, Selbstständige selber darüber entscheiden, wie gut eine Buchhaltung ist. Das hat auch viel damit zu tun, wie man mit seinem Steuerberater zusammenarbeitet, mit welchen Informationen man seinen Steuerberater füttert. Darüber werden wir auch im Real Talk sprechen. Thomas sagt auch, aus seiner Erfahrung heraus ist es so, dass prinzipiell nahezu keine Buchhaltung mängelfrei ist. Das kann gar nicht sein. Warum das so ist, auch darüber sprechen wir. Und Thomas zeigt auf, was im Falle einer Betriebsprüfung zu tun ist, nämlich sich sehr gut auf die Betriebsprüfung vorzubereiten. Und wie das geht, auch darüber sprechen wir im Real Talk, indem wir jetzt direkt reinstarten und dann hören wir uns im Auto nochmal ganz kurz wieder.
Wir differenzieren im Rahmen Betriebsprüfungen halt insbesondere erstmal danach, wer prüft denn überhaupt. Das heißt also, wer ist überhaupt prüfungs- oder berechtigt? Das heißt also, wer prüft denn einen Unternehmer überhaupt? Das heißt, wir haben auf der einen Seite haben wir das Finanzamt. Das Finanzamt hatte halt verschiedene Arten von Prüfungen, auf die wir gleich immer im Detail eingehen. Danach haben wir noch als weitere Prüfungsinstitution haben wir die Deutsche Rentenversicherung. Die Deutsche Rentenversicherung überprüft halt die Richtigkeit der Berechnung und der Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen. Daneben prüft die Deutsche Rentenversicherung auch die Beiträge zur Berufsgenossenschaft. Das heißt also die Unfallversicherung, die Unternehmer haben müssen, um die Unfallrisiken der Mitarbeiter abzudecken. Und die Deutsche Rentenversicherung prüft die Beitragsfestsetzungen und Beitragsleistungen in die Künstlersozialkasse. Künstlersozialkasse ist ja dafür da, um eine Rentenversicherung für freiberufliche oder selbstständige Künstler abzudecken. Das heißt also, es ist halt so, dass halt beauftragende Unternehmer für Kreativleistungen Beiträge für Künstler halt entsprechend zu berechnen und abzuführen haben in pauschaler Form. Und die entsprechende Überprüfung der Richtigkeit und Vollständigkeit obliegt auch da der Deutschen Rentenversicherung. So, da gibt es dann halt noch weitere Institutionen, die uns als Unternehmer treffen können und besuchen können. Das ist dann noch der Zoll. Das heißt, der Zoll überwacht zum einen die Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns. Das heißt also, die Arbeitsumstände werden von dem Zoll überprüft. Die Geschichten kennt man so. Zoll fährt zu Großbaustellen und stellt dann fest, dass der ein oder andere Mitarbeiter entweder gar nicht versichert, das heißt also gar nicht in der Sozialversicherung angemeldet ist, oder dass halt der gesetzliche Mindestlohn nicht eingehalten wird. Das ist eine Funktion, die halt dem Zoll obliegt. Daneben überprüft der Zoll auch besondere Arten von Steuern, weil wir müssen sehen, der Zoll ist Finanzverwaltung, auch wenn das jetzt in der Praxis jetzt aufgrund der unterschiedlichen Namensfindung jetzt gar nicht so auffällt. Aber auch der Zoll ist dafür zuständig, als Teil der Finanzverwaltung besondere Steuerarten, mit der 99,9% der Unternehmer nichts zu tun haben, nämlich sowas wie Branntweinsteuer, Stromsteuer, Energiesteuer, Biersteuer, Luftverkehrssteuern und so weiter. Das sind halt solche Randsteuerarten, nenne ich sie mal, mit der halt praktisch kaum ein Unternehmer was zu tun hat. Sowas zu überprüfen, das obliegt auch dem Zoll. Jetzt im Folgenden würde ich am liebsten erstmal nur mal eingehen auf die Fragen halt der Finanzverwaltung, weil das eigentlich die relevanteste Prüfung ist und eigentlich auch den meisten Schrecken immer mit sich bringt.
Ja, darf ich kurz was fragen zur Künstlersozialkasse? Weil das habe ich ehrlich gesagt auch noch nie verstanden. Ich habe ja gerade eine Prüfung wieder von der Deutschen Rentenversicherung, was ja eine Standardprüfung ist, kommt, glaube ich, alle 3 Jahre oder alle 5 Jahre?
Ja, alle 4 Jahre. Oder jeder Unternehmer, der sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse hat und wenn es nur einen Monat ist, wird geprüft. Das heißt also, quasi durchgängig wird jeder Arbeitgeber geprüft, bei dem auch nur ein Monat quasi Sozialversicherungsbeiträge quasi ermittelt und abgeführt wurden.
Ja, und so, dann zur Künstlersozialkasse. Das bedeutet, wenn ich einen freischaffenden Künstler, dazu können ja durchaus Grafikdesigner und so weiter zählen, beauftrage, dann muss ich Beiträge abführen. Oder der Künstler muss diese Beiträge abführen?
Nein, sondern der Auftraggeber muss 5% der Leistung, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kreativleistung in Anspruch nehme, ich bin als Gastronom, weil wir gerade eben schon mal drüber kurz gesprochen hatten, ich bin ein Gastronom und beauftrage jetzt jemanden, der zum Beispiel jetzt für mich meine Speisekarte neu gestaltet. Also mit kreativ, schönen Hintergrund, schöne Schriftart und so weiter. Das heißt also wirklich die grafische Entwicklung halt dieser Karte halt übernimmt. Ich bezahle dem 2000 Euro, dann muss ich 5% von diesen 2000 Euro zusätzlich zu dem, was ich bezahlt habe, an die Künstlersozialkasse als Beitrag abführen. Der Künstler seinerseits ist registriert bei der Künstlersozialkasse und erwirbt dadurch quasi Rentenversicherungsansprüche, die er hinterher bei der Künstlersozialkasse dann halt geltend machen kann.
Ja, aber macht man das in der Praxis dann immer erst in diesen Prüfungen? Oder?
Nein. Also gerade wenn ich jetzt regelmäßig solche Leistungen in Anspruch nehme, melde ich dann auch schon im Laufe des Jahres. Das heißt, alle 3 Monate oder einmal im Jahr melde ich dann schon diese Beiträge in zur Künstlersozialkasse. Das haben wir zum Beispiel dann, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Konzertveranstalter bin. Das heißt also, da treten hier regelmäßig Künstler auf, ansonsten kommt ja keiner. Und die Beitragsleistungen halt zu den Künstlersozialkassen werden dann regelmäßig gemacht. Also da wartet man jetzt nicht darauf. Wenn man natürlich nur einmal im Jahr oder vielleicht nur alle 3 Jahre mal sich besondere schöne Fotos für die Internetseite erstellen lässt, dann machst du nicht unterjährig, sondern da führst du dann nur einmal im Jahr oder sogar nur im Rahmen der Prüfung sogar nur ab. Aber da kommt es wirklich einfach auf die Größenordnung halt an.
Okay. Da kann ich nur noch ganz kurz, bevor du dann loslegst, nochmal zum Zoll ergänzen. Also auch eine Prüfung durch den Zoll hatten wir schon, als ich noch einen immergrünen Laden hatte hier in Kassel. Und das ist ja schon krass. Also der taucht ja tatsächlich da in Schutzweste, gefühlt schwer bewaffnet, stehen dann da drei Zollbeamte im 60 Quadratmeter immergrünen Laden und befragen die Mitarbeiter. Das war schon ein sehr impulsantes Bild.
Ja,
aber
genau.
War relativ glimpflich auch, aber.
Ja, das ist auch da, insbesondere wird ja geprüft, in der Gastronomie haben wir ja zu beachten, die Situation, dass wir ja sogenannte Sofortmeldungen abgeben müssen. Das heißt also, jeder Mitarbeiter, der in einer Gastronomie oder im Baugewerbe oder in einzelnen anderen Gewerken oder Gewerben tätig ist, muss zwingend bei der Sozialversicherung vor der Tätigkeitsaufnahme angemeldet sein. Und das ist dann auch etwas, was halt auch von dem Zoll halt geprüft wird. Deswegen sind ja auch die Mitarbeiter dann noch verpflichtet, ihre Sozialversicherungsausweise halt mit sich zu führen, damit halt festgestellt werden und kann, unter welcher Rentenversicherungsnummer der jeweilige Mitarbeiter geführt wird und so, dass er halt da eine zügige Überprüfung erfolgen kann, wenn dann halt klar die persönlichen Daten halt des Mitarbeiters halt bekannt sind. Und das ist ja für den Zoll dann sehr einfach, dann halt zu prüfen, ob angemeldet oder nicht angemeldet.
Ja. Gibt es da nicht aber irgendwie eine Kulanzfrist mit diesen Sofortmeldungen immer?
Ja, es gibt eine quasi Nicht-Aufsichtsgrenze innerhalb von 3 Tagen.
Das ja, halt genau, die hatte ich auch im Kopf, 3 Tage.
Ja, steht aber nicht im Gesetz, sondern das ist quasi in der Praxis. Weil wir natürlich auch das Problem haben, ein Mitarbeiter fängt jetzt samstags an. Die Anmeldung erfolgt jetzt von einem externen Dienstleister, also sprich Steuerberater oder Lohnbuchhaltungsbüro oder was auch immer. Die arbeiten in der Regel am Samstag nicht, sondern dann erfolgt dann die entsprechende Anmeldung dann halt am Montag. Und das wird dann auch noch, ich sag mal, gebilligt, dass dann halt die entsprechende Meldung ist. Aber Ziel muss sein, dass bei Tätigkeitsaufnahme die entsprechende Sofortmeldung vorliegt. Es gibt halt verschiedene Branchen, in denen wir das halt haben, diese Systematik. Das ist halt in der Gastronomie, das ist im Baugewerbe, das ist bei Taxiunternehmen. Das sind alles die Gewerke, wo es dann aus Erfahrungen halt so ist, dass da gerne schon mal Schwarzarbeit getätigt wird. So, und bei diesen Branchen ist es einfach so, dass halt diese Sofortmeldungen vorliegen müssen. In anderen Gewerken ist das halt so nicht. Das heißt also, wenn ich jetzt ein Übersetzungsbüro habe und ich stelle einen Mitarbeiter ein, dann besteht da jetzt keine Notwendigkeit für eine Sofortmeldung, beziehungsweise besteht keine Verpflichtung dazu, diese dann halt abzugeben.
Gut, dann leg mal los mit dem Finanzamt.
Genau, beim Finanzamt. Das Finanzamt hat immer nur ein Interesse. Die wollen immer nur Geld haben. Das heißt, also sie tun nichts für einen, sondern die möchten immer nur Geld haben, weil das nun mal ihre Aufgabe ist. Beim Finanzamt gibt es halt verschiedene Arten von Prüfungen. Dann gibt es spontane Prüfungen, sogenannte Nachschauen. Das heißt, das Finanzamt kommt unangekündigt, steht auf der Matte und überprüft einzelne Besteuerungsarten bzw. Besteuerungsumstände. Daneben gibt es halt mit Ankündigung die regelmäßige Betriebsprüfung. Das heißt also, das heißt eine Kontrolle der konkreten Besteuerungsergebnisse. Das umfasst jetzt erstmal alle unter Umständen erstmal alle Steuerarten. Das heißt also, kontrolliert werden alle in Frage oder alle festgesetzten Steuerarten, die ein Unternehmen so hat. Das kann Einkommensteuer des Unternehmers sein. Das kann die Gewerbesteuer sein, wenn ich dann gewerbesteuerpflichtig bin. Das kann die Umsatzsteuer sein, wenn ich umsatzsteuerpflichtig bin. Daneben gibt es mit Vorankündigung weitere Prüfungsarten. Das ist die Umsatzsteuer-Sonderprüfung. Die Umsatzsteuer-Sonderprüfung als angekündigte Prüfung ist eine Prüfung, die umfasst nur die Umsatzsteuer. Das heißt, es wird nur überprüft, ob denn die Abführung meiner Umsatzsteuer zutreffend gewesen ist. Das heißt, es wird überprüft, ob ich denn die Umsatzsteuer richtig berechnet habe und richtig angemeldet habe.
Kann ich gerade mal fragen, ist das dann yes. auch der Fall, weil wir hatten auch jetzt wieder mit Immergrün, erinnere ich mich, die Prüfung im Rahmen der Vorsteuer, weil wir da ja eingereicht haben und wir einen relativ hohen Betrag zurückbekommen haben durch die Investitionen. Und da kam ein Finanzamt-Mensch tatsächlich zu uns in den Laden und ich weiß noch, ich musste mit ihm durch den ganzen Laden gehen und musste ihm die Maschinen zeigen, die wir laut Rechnung gekauft haben.
Richtig, das war dann halt sicherlich dann auch eine Umsatzsteuer-Sonderprüfung. Das heißt, da wird dann überprüft, ob denn jetzt die Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug, in diesem Fall aus den Sachinvestitionen, die getätigt wurden, ob denn daraus halt der Vorsteuerabzug berechtigterweise geltend gemacht wurde. Das heißt, die kommen einfach vorbei und schauen mal, weil der Unternehmer gesagt hat, ich hätte jetzt gerne 50.000 Euro oder 40.000 Euro erstattet. dass denn da vor einer Auszahlung dieses Steuerguthabens halt mal nachgeschaut wird, ist es denn jetzt nun sachlich gerechtfertigt? Weil wir haben hier zu beachten, dass die Umsatzsteuer eine sogenannte Selbstveranlagungssteuer ist. Eine Selbstveranlagungssteuer heißt, der Unternehmer berechnet selber, wie viel Steuern er zu zahlen hat oder wie viel Steuer er wieder zurückbekommt. Das heißt, im normalen Steuerfestsetzungsverfahren überprüft das Finanzamt diese Steuer erstmal überhaupt nicht, sondern glaubt dem, was denn der Unternehmer denn dann anmeldet. Deswegen halt Selbstveranlagungssteuer, das ist einfach Ausfluss dessen, weil ja ständig alle Unternehmer, die umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbringen oder umsatzsteuerfreie Leistungen erbringen, regelmäßig, monatlich, vierteljährlich, jährlich, ja, die Umsatzsteuer anmelden müssen. Jetzt haben wir Millionen von Unternehmen bundesweit. Das heißt, es würde die Finanzverwaltung einfach schlichtweg überfordern, wenn es so wäre, dass denn jetzt eine Überprüfung in jedem Einzelfall für jeden Besteuerungszeitraum, Monat, Quartal, Jahr erfolgen müsste. Das heißt, das würde einfach die personelle Ausstattung der Finanzverwaltung bei weitem halt überfordern, dass das halt erfolgt. Deswegen die sogenannte Selbstveranlagungssteuer. Das heißt, der Unternehmer berechnet, das Finanzamt kann allenfalls verplausibilisieren, ob das Sinn macht. Und wenn es Zweifel hat oder Bedenken, ob denn das, was der Unternehmer angemeldet hat, wohl richtig ist, dann wird eine Umsatzsteuer-Sonderprüfung durchgeführt. Das heißt, man geht einfach mal schauen, hat das seine Richtigkeit? In diesem Fall bei euch wurde dann halt geschaut, Vorsteuerabzug berechtigt, ja, nein. Der Finanzbeamte hat dann in Augenscheinnahme gemacht und hat sich dann alles zeigen lassen. Und danach ist dann auch die entsprechende Auszahlung der Umsatzsteuer dann halt auch erfolgt.
Genau. Sind die Zeiträume für Neugründer jetzt immer noch monatlich, die Umsatzsteuermeldung dann im ersten Jahr?
Nein, das ist ja jetzt schon jetzt einige Zeit nicht mehr, sondern es wird dann nur noch darauf abgestellt, monatlich oder vierteljährlich, wann denn halt die entsprechenden Meldungen gemacht wurden. Das war über einen längeren Zeitraum war es so, dass zwingend in den ersten zwei Kalenderjahren monatlich bei Existenzgründern die Umsatzsteuer anzumelden und abzuführen war, weil man halt einfach schauen wollte oder man sehr nah an den Ist-Zahlen, an den monatlichen Zahlen ran sein wollte, hat aber dann offensichtlich festgestellt, der Verwaltungsaufwand, der ist so hoch, dass die Finanzverwaltung es eigentlich nicht mehr hinbekommt und ist davon wieder abgegangen, sondern man gibt im Rahmen der steuerlichen Registrierung oder erstmaligen Erfassung, gibt man an, mit welcher Zahllast oder Erstattung man rechnet als Unternehmer und danach bestimmt sich dann der Voranmeldungszeitraum monatlich, vierteljährlich oder jährlich.
Das heißt, wenn ich angebe, was ich ja ganz oft empfehle, zu sagen, ich gehe davon aus, ich mache geht es nach Gewinn oder muss ich den Umsatz angeben?
Nein. Und zwar geht es danach, was ich erwarte, ob ich eine Umsatzsteuerzahllast habe. Das heißt also, mehr Umsatzsteuer anfällt als Vorsteuer habe. Und wenn ich jetzt hier ermittle, dass ich halt im Jahr mehr als 7.500 Euro Umsatzsteuer werde erstattet, entweder erstattet bekommen als Option oder zahlen muss, dann ist es monatlich, ansonsten vierteljährlich.
Ah, okay. Ja, gut. Aber bei vielen, gerade wenn ich hohe Investitionen habe und eine Vorsteuerrückerstattung erwarte, liege ich ja ganz schnell drüber da über den 7.5.
Ja, und da würde ich auch immer sagen, monatlich abgeben.
Ja, damit definitiv.
Damit hat der Liquiditätsrückfluss aus der Vorfinanzierung, nämlich dieser Vorsteuern, dass das Geld möglichst schnell wieder zurückbekommt. Gerade wenn ich ja jetzt, nehmen wir wieder nochmal in Gastronomie, ich richte den Betrieb ein, investiere 200, 300, 400.000 oder noch mehr. Das sind ja erhebliche Vorsteuerbeträge. Das heißt also, da sprechen wir ja schnell von 40, 50, 60.000 Euro, die ich ja als Steuerguthaben habe und die möchte ich ja möglichst schnell wieder zurückhaben. So, und insoweit ist es dann natürlich sehr zielführend, hier einen möglichst kurzfristigen Meldezeitraum halt zu haben, so dass ich jetzt schnell in Takt komme und möglichst schnell das Geld wiederbekomme. Weil wir müssen nämlich sehen, wenn ich jetzt zum Beispiel vierteljährlich abgebe, ich habe die Investition zu Beginn eines Quartals gemacht, ich gebe die erst nach Ablauf des Quartals die Umsatzsteuervoranmeldung ab, schicke die an das Finanzamt und das Finanzamt denkt da erstmal groß drüber nach, ordnete dann erstmal eine Umsatzsteuersonderprüfung an, dann bin ich unter Umständen 4, 5, 6 Monate später. Ja. Also, und in dieser Zeit muss ja das Geld, was ja von der Bank im Zweifel nicht mitfinanziert wird oder allenfalls kurz mal zwischenfinanziert wird, das muss ja ausfinanziert sein, halt diese Umsatzsteuer. So, und in dieser Zeitraum, um diesen Zeitraum möglichst kurz zu fassen, macht es also durchaus Sinn, ja, jetzt am Anfang darauf zu achten, dass man möglichst schnell das Geld wiederbekommt durch die Angabe im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung des Unternehmens und dort dann angibt, dass halt ohne darum darauf hinwirkt, dass halt Abgabezeitraum der Kalendermonat ist und nicht das Kalendervierteljahr.
Ja, sehr gut. Sehr guter, wichtiger Tipp.
So, das ist, waren wir bei der Umsatzsteuer-Sonderprüfung. Daneben gibt es noch eine sogenannte Lohnsteueraußenprüfung. Bei der Lohnsteueraußenprüfung wird lediglich oder nur berechnet nachgeprüft vom Finanzamt, ob denn die Lohnsteuer, die ich als Arbeitgeber von dem Gehalt der Mitarbeiter einzubehalten und abzuführen habe, ob denn diese Berechnung in zutreffender Höhe erfolgt ist. Das heißt also, das umfasst jetzt auch nicht Wareneinkauf, Warenverkauf, das ist im Rahmen dieser Prüfung vollkommen irrelevant, sondern es geht erstmal nur darum zu überprüfen, ob denn die Lohnsteuer der Mitarbeiter in zutreffender Höhe ermittelt wurden. Das heißt, wir sprechen hier von sogenannten verkürzten Prüfungen. Das sind Steuerprüfungen, Umsatzsteuer-Sonderprüfungen, Lohnsteuer-Außenprüfungen. Das sind Prüfungen, die sich nur auf einzelne Steuerarten und in der Regel auch nur auf kürzere Zeiträume beschränken. Das kann auch sein, nur ein Monat, drei Monate oder ein Jahr. Der Aufwand im Rahmen dieser Prüfung ist auch deutlich kürzer. Der Zeitraum der Prüfung ist deutlich kürzer. Das heißt, das sind Prüfungen, die eigentlich in der Praxis relativ schnell abgehandelt werden. Schnell abgehandelt heißt für mich jetzt innerhalb von einer Woche bis vier Wochen ist diese Prüfung durchgeführt und auch tatsächlich halt abgeschlossen, wenn es gut läuft. Auch solche Prüfungen können sich dann auch über Monate hinziehen. Wenn die Zusammenwirkung zwischen Steuerzahler, Steuerberater und Finanzamt jetzt nicht reibungslos funktioniert, weil Unterlagen beizubringen sind und, und. Also es gibt immer verschiedene Gründe, weswegen Stockungen in dem Ablaufprozess halt eintreten können. Aber wenn es gut läuft, wie gesagt, sind solche Prüfungen immer sehr schnell eigentlich abzubringen, zu erledigen. Davon abzugrenzen sind halt die normalen, nenne ich sie mal, Außenprüfungen. Das heißt also Prüfungen, die alle Steuerarten umfassen. Ich hatte gerade eben schon mal als Beispiel genannt Einkommensteuer, Kapitalgesellschaft, Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer. Das sind Prüfungen, die in der Regel einen Zeitraum von 3 Jahren umfassen. Das heißt also, das Finanzamt kommt jetzt nicht zu einer regelmäßigen Betriebsprüfung für 3 Monate, sondern eher für oder in der Regel halt für einen Zeitraum von 3 Jahren. Und im Rahmen dieser Betriebsprüfung wird dann alles überprüft. Das heißt, jeder Beleg, jede Ausgabe, jede Einnahme wird überprüft. Es wird überprüft, ob die Daten zutreffend, vollständig und richtig sind. Es wird überprüft, wenn ich eine Kasse habe, ob eine TSE vorliegt oder nicht. Das heißt also, alle Datenquellen werden im Rahmen einer Betriebsprüfung potenziell geprüft. In der Praxis, klar, auch da zeitlich sicherlich ein begrenztes zeitliches Kontingent, was der Finanzverwaltung für eine Prüfung zur Verfügung steht, sodass einzelne Prüfungsschwerpunkte gesetzt werden. Aber im Prinzip Betriebsprüfung gleich vollumfassend, alles wird geprüft. So, und dieses alles wird geprüft, sorgt auch immer für Blutdruck und Angstschweiß bei den Mandanten bzw. Steuerzahlern, weil es halt so ist, potenziell wird alles geprüft. So, nee, jetzt muss ich dann wieder sagen, auch als Steuerberater, mittelständisches Unternehmen, es gibt keine Buchhaltung, die mängelfrei ist. Gibt es nicht. Also de facto gibt es keine Buchhaltung, die vollkommen mängelfrei ist. In der Theorie möglich, in der Praxis nicht, weil es handelt sich einfach um ein Massengeschäft. Wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, Umsatzvolumen 7-stellig im Jahr, ist es einfach schlichtweg so, aufgrund des Volumens, was an zu dokumentierenden Geschäftsvorfällen vorliegt, ist es einfach unumgänglich, dass es da Fehler gibt. Und Fehler heißt jetzt nicht, ich habe jetzt irgendwie grob was falsch gemacht, sondern Fehler heißt, Beleg fehlt, Beleg wurde vielleicht nicht mit dem richtigen Steuerschlüssel versehen, was auch immer. Es gibt praktisch keine mängelfreie Buchhaltung. Gibt's, ne? Das mängelfreie Buchhaltung bekommt man dann relativ gut hin. Wenn ich im Jahr vielleicht 30, 40, 50 Geschäftsvorfälle habe, da hat man den Gesamtüberblick, das funktioniert. Aber wenn ich im Monat 1000 Geschäftsvorfälle habe, ist es einfach schlichtweg so, wenn ich eine Fehlerquote von 1 Promille habe, ja, dann ist das halt so. Ne? 1 Promille ist noch gut, aber dann weiß ich am Ende des Jahres bei 1000 Fällen, ist es so, dass 12 Fälle oder 12 Geschäftsvorfälle einfach unrichtig einfach erfolgt sind und nicht aufgefallen sind. So, und wenn ich Pech habe, fällt es halt bei der Betriebsprüfung auf. Ich weiß es aber im Vorhinein nicht.
Mhm. Ein kleiner Fehler könnte doch schon sein, wenn ich eine Rechnung bekommen habe und ich bin mit meinem Unternehmen umgezogen und die Rechnung ist noch auf die alte Adresse. Ist das schon ein Fehler im Sinne vom Finanzamt?
Nein, also das ist kein Fehler, weil letztendlich jetzt hier die Person desjenigen, der ja die Rechnungen erhalten hat, unzweifelhaft ist. Das heißt also, ob jetzt nun die Adressierung jetzt noch am letzten Punkt noch richtig ist, das ist überhaupt nicht relevant, sondern es muss nur klar sein, dass der Unternehmer jetzt diese Leistung jetzt bezogen hat.
Okay.
Gebäudereinigung oder was auch immer, irgendwas. Weil wir unterscheiden bei der Betriebsprüfung und bei der Wertung von Fehlern unterscheiden wir in zwei Arten. Es gibt sogenannte formelle Fehler. Das heißt also, im Prozess ist irgendwas falsch gelaufen, und materielle Fehler. Es ist etwas falsch gemacht worden. Die Anzahl der Fehler im materiellen Sinne, es ist etwas falsch gemacht worden, ist eigentlich relativ klein. Also da passiert relativ wenig. Viel größer sind die Risiken in Bezug auf formelle Fehler. Formelle Fehler sind so die Klassiker im Rahmen von Betriebsprüfung, dass zum Beispiel die Kassenführung nicht ordnungsgemäß ist. Nicht ordnungsgemäß heißt, ich habe jetzt eine Kasse geführt, nehmen wir jetzt als, was ich gerade eben schon mal angesprochen hatte, zum Beispiel, ich habe keine TSE. Das ist so der Klassiker jetzt aus alten Betriebsprüfungen halt heraus. Das heißt, ich habe keine technische Sicherheitseinrichtung in meiner Kasse implementiert. Formeller Fehler, der dazu schon führt, dass die Buchführung per se als nicht ordnungsgemäß gilt. Da gibt es halt oder formelle Fehler, ich führe eine offene Ladenkasse und ich mache und meine Aufzeichnungen in Bezug auf Einnahmen und Ausgaben sind nicht vollständig. Das sind typische Fehler. Das heißt, es muss gar nicht mathematisch gar nicht falsch sein, sondern ich habe jetzt im Rahmen der Vorbereitung der Buchhaltung, das heißt in der Erstellung der Dokumentation zu dem, was im Unternehmen passiert, das ist ja die Buchhaltung, habe da einfach bei der Bearbeitung Fehler gemacht, die einfach dazu geführt haben, dass jetzt die Buchführung einfach schlichtweg aus formellen Gründen nicht richtig gewesen ist. Ich habe einfach formelle Schritte, die gemacht werden müssen, habe ich nicht eingehalten. Das heißt nicht, dass das ein mathematisches Ergebnis falsch ist, sondern das heißt einfach nur, dass ich jetzt hier einen Korrekturbedarf habe. Klassiker bei kleinen Betrieben, wir haben eine negative Kassenführung. Wir haben einen negativen Kassenbestand. Das muss man sich so vorstellen. Ich mache mein Portemonnaie auf, tue 100 Euro rein, das Portemonnaie ist leer. Kann man sich vorstellen, dass das denklogisch eher schwierig ist. Kommt aber in der Praxis relativ häufig vor, bei kleinen und Kleinstbetrieben. Weil halt einfach die Unternehmer häufig die erforderliche Aufmerksamkeit hier nicht haben und das grundsätzliche Verständnis nicht mitgebracht haben, was sie da eigentlich tun. Weil es ist einfach so, wenn ich eine Buchhaltung erstelle, muss ich dokumentieren jeden Cent, der reingekommen ist in das Unternehmen, bis es endgültig das Unternehmen verlassen hat. Weil die Buchführung ist ja nichts anderes als eine Geschichte oder ein Tagebuch, was ich führe. Und ich schreibe einfach nur auf, was in dem Unternehmen passiert ist, Tag für Tag. Und dieses Buch wird einfach fortgeschrieben, über Jahre halt hinweg. So, und wenn ich aber irgendwas vergesse, dann ist das einfach schlichtweg halt nicht vollständig. So, und diese Fehler, die dann halt durch zum Beispiel eine fehlende Vollständigkeit eintreten oder durch formelle Fehler, die ich halt habe, dadurch, dass ich zum Beispiel meine Kasse nicht richtig führe, das sind alles Punkte, die in einer Betriebsprüfung aufgegriffen werden können. Das heißt, der Prüfer geht jetzt hin, wenn er jetzt eine Buchführung erhält. Das heißt, im Rahmen einer Betriebsprüfung ist es üblicherweise so, der Betriebsprüfer bekommt die Daten der Buchhaltung, weil es gibt praktisch keine Buchhaltung, die nicht elektronisch erstellt wird. Also gibt es praktisch nicht mehr. Und er bekommt alle Belege. Das heißt, Belege heißt jede Eingangsrechnung, jede Ausgangsrechnung, alles, was es noch in Papierform gibt oder als digitale Datei. Das heißt also elektronische Rechnungen. Alles das bekommt der Betriebsprüfer. Der Betriebsprüfer schaut sich dann die Daten der Buchhaltung an und vergleicht diese dann mit den vorliegenden Unterlagen. Unterlagen, das heißt also Belege in Papierform, in digitaler Form. Und schaue dann, ob denn die Buchführung, das heißt die elektronischen, ob denn das Buchführungswerk mit den Belegen korrespondiert. Und überprüfe dann, ob mathematisch alles richtig ermittelt wurde. So, wenn ich dann natürlich aber halt Mängel in den Belegen habe, kann eigentlich auch die Buchhaltung, das heißt die Verbuchung, nicht richtig sein. So, und das sind einfach Punkte, die im Rahmen der Betriebsprüfung halt überprüft werden. Daneben gibt es noch andere Punkte, die jetzt aber jetzt hier den zeitlichen Rahmen sprengen würden. Aber das sind die üblichen Vorgehensweisen im Rahmen der Betriebsprüfung. Deswegen bedarf es auch einer entsprechenden Vorbereitung für eine Betriebsprüfung. Bei den normalen Betriebsprüfungen, das heißt also nicht bei diesen Nachschauen, zu der ich gleich mal komme, sondern im Rahmen dieser normalen Betriebsprüfung bedingt es immer eine gewisse Vorbereitung, die hier unbedingt getroffen werden sollte. Das heißt, das Finanzamt kündigt sich ja vorher an. Und im Rahmen dieser Vorbereitung, das heißt, man hat eine Vorlaufzeit, 2 Wochen, 3 Monate, je nachdem, halt wie die terminliche Planung von Seiten des Finanzamtes dann halt aussieht, haben wir halt die Möglichkeit, noch diese Unterlagen, die halt vorgelegt werden, elektronische Daten, die können wir nicht mehr ändern, weil die sind ja schon in der Vergangenheit erstellt worden und dem Finanzamt als Ergebnis in Gestalt der Steuererklärung übermittelt worden. Da fummeln wir nicht mehr dran rum. Und die Belege, das heißt also Belegordner und halt auch Datenbestände, die halt geführt werden, wie zum Beispiel elektronische Kassendaten und so weiter. Diese Daten werden halt zusammengetragen und so dann halt bei Prüfungsbeginn dem Prüfer zur Verfügung gestellt. Dabei ist auch egal, Lohnsteuer-Außenprüfung, Lohnsteuer-Außenprüfung, Umsatzsteuer-Sonderprüfung oder normale Betriebsprüfung, der Prozess ist eigentlich da immer der gleiche. Es geht immer als Ziel darum, die Vollständigkeit des Belegwesens darzustellen im Verhältnis zu der Buchhaltung. Das heißt, die müssen einfach korrelieren. Tut es das nicht, haben wir in diesem Punkt ein Problem, wenn es denn dann halt entdeckt wird. Das ist halt so die gelebte Praxis. Deswegen kommt auch der Buchhaltung, der Vorbereitung auf die Betriebsprüfung durchaus auch eine jetzt nicht untergeordnete Bedeutung zu, sondern man muss halt zusehen, dass halt die Unterlagen der zur Weitergabe an die Finanzverwaltung möglichst gut vorbereitet sind. Gut vorbereitet heißt, dass es zum Beispiel nicht in einem Schuhkarton, das Belegwesen in einem Schuhkarton zur Verfügung gestellt wird. Ist immer noch gelebte Praxis. Selbst zu heutigen Zeiten eines hohen Grades an Digitalisierung kommt das also durchaus vor. Hatten wir vor kurzem noch, dass wir von einem Mandanten auch noch eine Jahresbuchhaltung halt in einem Schuhkarton bekommen haben, mit dem Hinweis darauf, dass es ein sehr schöner Schuhkarton wäre.
Okay.
Es waren Schuhe, offensichtlich, die aus Italien gekommen sind, mit einem aufwendig gestalteten Pappkarton, in dem sich dann das unstrukturierte Belegwesen halt gefunden hat. Ist natürlich für die Praxis Katastrophe, weil dieser Schuhkarton mit dem Inhalt mit 100%iger Sicherheit nicht vollständig ist. Weil Tankbeleg im Portemonnaie verschwunden, im Auto liegen geblieben. Das heißt also, das, was dabei rauskommt, wenn ich so wenig Wert auf eine ordnungsgemäße Buchführung stelle, dass ich einfach nur die Belege in einen Pappkarton werfe, bin ich 110% sicher, dass das Buchführungswerk allenfalls zu 80% vollständig ist. Um es jetzt mal in mathematischen Zahlen auszudrücken. Das heißt also, das, was dabei rauskommt, wird niemals zum Beispiel zu dem passen, was jetzt über die Bankkontoauszüge sich denn darstellt. Das heißt, wir werden immer Mängel haben in der Buchführung, wenn von mandantenseitig oder steuerzahlerseitig so schlecht mitgewirkt wird, dass ich selber als Unternehmer so wenig Wert auf die Erstellung einer vollständigen Buchhaltung lege. Weil es ist ganz klar so, der Steuerberater oder auch die eigene hausinterne Buchhaltung kann nur so gut sein, wie die Vorarbeit, die vorher vom Unternehmer geleistet wird. Das heißt also, wenn der Unternehmer oder derjenige, der handelt, selber nicht das notwendige Verständnis mitbringt, was für die Erstellung einer Buchhaltung erforderlich ist, wird das, was hinten rauskommt, immer schlecht sein müssen. Ganz einfach, weil das, was er nicht kommuniziert, weil, wie ich gesagt habe, Buchhaltung dokumentiert das, was in einem Unternehmen passiert ist. Wenn ich aber 8 Stunden lang passiert irgendwas. Wenn ich aber von diesen 8 Stunden 2 Stunden mal schlabbere, Einnahmen, Ausgaben, was auch immer, dann kann das Ergebnis der Dokumentation nicht vollständig sein. Und wenn ich ein Tagebuch schreibe und ich vergesse einfach den halben Tag und schreibe dazu nichts, dann ist auch das Tagebuch nicht vollständig. So, deswegen ist es so, letztendlich entscheidet der Unternehmer, wie gut seine Buchhaltung ist. Einfach, weil er der Einzige ist, der über die entsprechenden Informationen halt verfügt, die zu kommunizieren sind und Eingang in das Buchführungswerk finden muss. So, und je schlechter die Mitwirkung ist, umso schlechter die Buchhaltung, umso größer das Risiko innerhalb einer Betriebsprüfung, weil halt diese formellen Fehler und Unvollständigkeiten von dem Finanzamt bei Entdecken schonungslos aufgedeckt werden und gesagt werden, warum ist das so? So, dann kommt es leider häufig vor, dass dann angenommen wird, der Steuerberater hat alles falsch gemacht. Dem darf man entgegenhalten, wir wissen, wie es geht. Das heißt aber, also da kann man sich schon ganz sicher sein, klar passieren schon mal Fehler, beraterseitig, gar keine Frage. Aber zu 99% genau das gleiche Problem wie in der IT. Das Problem sitzt in der Regel vor dem Computer und ist nicht der Computer. Und genauso ist es hier auch. In der Regel ist es das Problem liegt beim Steuerpflichtigen, das heißt beim Mandanten oder beim Unternehmer, dass er nicht im erforderlichen Umfang mitwirkt. Und das ist der Grund, warum man, je schlechter die Buchführung ist, umso größer die Sorgen vor einer Betriebsprüfung. Das heißt, bei wirklich gut aufgestellten Unternehmern mit einer vollständigen Dokumentation zu dem, was im Unternehmen passiert ist, bin ich im Rahmen einer Betriebsprüfung safe. Also da passiert auch nicht viel. Also wir haben auch Prüfungen, wo überhaupt nichts mehr rauskommt. Das sind aber halt die, die gut vorbereitet sind. Gut vorbereitet heißt ein vollständiges Belegwesen. Nur das ermöglicht ja eine vollständige und richtige Buchführungserstellung, so dass auch die Besteuerungsgrundlagen vollständig und richtig dargestellt sind. Und dann muss man sich auch keine Sorgen machen, sondern Sorgen müssen sich eigentlich immer die machen, die im Tagesgeschäft die Schlunzen vom Herrn sind, weil da halt das größte Risiko ist, dass halt die Buchführung in formeller Hinsicht, Stichwort Kassenführung, nicht ordnungsgemäß ist oder einfach Vorgänge schlichtweg einfach fehlen, weil halt Unterlagen nicht bereitgestellt wurden, einfach weil sie verloren gegangen sind. Und das sind eigentlich die, die eigentlich die größte Sorge vor einer Betriebsprüfung haben müssen. Das ist einfach schlichtweg einfach so. Wir erklären es immer gerne im Vorfeld, nur wird es dann ganz schnell wieder vergessen. Und in ganz bösen Fällen wird es dann halt dem Mandanten oder dem Unternehmer wird es dann halt beigebracht, dass das, was er vorgearbeitet hat, halt nicht gut genug gewesen ist. Dass es einer Prüfung mängelfrei einfach durch eine Prüfung halt mängelfrei halt bestätigt wird.
Was sind dann typischerweise die Folgen? Also wenn jetzt, ich sage mal Sachen, wo Belege fehlen, nicht vollständig sind, also die Buchhaltung ist nicht vollständig, die wird dann verworfen. Ist das der korrekte Ausdruck?
Ja, wir differenzieren da hinsichtlich halt des Umfangs. Das heißt also, wenn einzelne Belege fehlen, werden Ausgabenbelege, das ist ja immer ganz einfach, die Ausgaben werden nicht zum Betriebsausgabenabzug zugelassen. Das heißt, ich habe zwar Geld jetzt 1.000 Euro ausgegeben, aber diese 1.000 Euro finden nicht als Betriebsausgabenberücksichtigung, einfach deswegen, weil der Beleg nicht ordnungsgemäß ist oder gar nicht erst da ist. Ganz einfaches Beispiel, nehmen wir jetzt eine Kundenbewirtung, das heißt, ich war als Unternehmer war mit einem Kunden essen und habe den Bewirtungsbeleg nicht ausgefüllt. Das heißt also, wenn ich in eine Gastronomie gehe, das heißt im Restaurant, bekomme ich ja eine Quittung, wo ja einzelne persönliche Angaben einzutragen sind. Ne? Das heißt, ich gebe an, die bewirtete Person, Anlass der Bewirtung und so weiter. So, wenn ich das nicht ausfülle, beraterseitig sage ich, musst du tun. Ich mache es aber trotzdem nicht, weil sie schon, dass diese Ausgaben, egal ob sie vorliegen oder nicht, werden nicht anerkannt, weil formell nicht ordnungsgemäß, weil einfach der Beleg nicht ordnungsgemäß bearbeitet ist. Das Geld ist weg. Diese Angaben kann ich auch nicht mehr nachholen, wenn die Prüfung einmal erfolgt ist, weil nämlich diese Eintragungen auf dem Beleg umgehend zu erfolgen haben. Umgehend heißt nicht umgehend, nachdem ja jemand auf die Finger geklopft hat, sondern umgehend heißt, wenn ich die Bewirtung ausgeführt habe, das heißt unter Umständen 3 Jahre früher.
Mhm. So, wenn ich das würde man ja spätestens in der Vorbereitung dann machen auf die Betriebsprüfung.
Genau. Deswegen kommt dieser Vorbereitung auf die Betriebsprüfung auch eine große Bedeutung zu, dass man da nochmal durch die Belege geht, und nochmal schaut, ob denn solche vermeidbaren Probleme bestehen und dass das dann nochmal nachgeholt wird. Weil als Berater weist man vorher schon mal darauf hin, du pass auf, ja fehlt was, tu was. Das heißt aber nicht, dass denn dem auch irgendwelche in der Praxis irgendwelche Aufmerksamkeit entgegengebracht wird, sondern der Ordner wird, wenn es jetzt in Papierform ist, einfach entgegengenommen, wird wieder in den Schrank gestellt und kein Mensch guckt mehr rein. Mhm. So, deswegen kommt auch dem der Vorbereitung eine durchaus hohe Bedeutung zu. Ne? Und man kann es einfach schlichtweg nicht unterschätzen. Man sollte das sowas halt immer wieder halt beachten. Ne? Und deswegen Vorbereitung, wenn eine Betriebsprüfung angeordnet ist, sich nochmal die Zeit nehmen und wenn es auch nur ein oder zwei Stunden sind, die Unterlagen nochmal sichten, ordnen, so dass diese dann auch in einer angemessenen und auch für einen externen Betrachter geordneten Form denn dann halt auch tatsächlich dann halt auch bereitstehen und dann kann halt auch die Prüfung gehen. Kann auch dann halt, wie gesagt, wenn gut vorbereitet, muss man davor keine Sorgen haben. Sondern Sorgen müssen die halt haben, die halt auch, ich sag mal, im Laufe des Geschäftsprozesses halt weniger Ordnung walten lassen. Die gehen halt die höheren Risiken ein. Wie gesagt, wenn ein Problem entsteht, das heißt, wenn Fehler in der Buchführung entstehen, auffallen, haben wir unterschiedliche Folgen. Das heißt, es kann sein, einzelne Betriebsausgaben werden nicht zum Ausgabenabzug zugelassen. Das ist noch die relativ harmlose Variante. Vielmehr in der Praxis bei Klein- und Kleinstbetrieben, die wir erleben, ist, nehmen wir wieder das Praxisbeispiel Gastronomie, sind häufig die Betriebsprüfungen so, die ganzen Prüfungen umfassen genau einen Punkt. Man schaut sich die Kasse an, die Kassenführung, die Achillesferse jedes Unternehmens, die in Bargeschäften unterwegs sind. Die Kasse wird überprüft. Es wird sofort festgestellt, dass formelle Fehler bestehen. Das heißt, wie zum Beispiel die technische Sicherheitseinrichtung TSE besteht nicht. Man schaut noch in die Kasse rein, stellt fest, dass eine Kassenzählung, das heißt eine physische Kassenaufnahme, niemals stattgefunden hat und idealerweise, damit die Fehler auch maximiert sind, noch negative Kassenbestände aufweist. Das heißt, die Kassenführung ist nicht ordnungsgemäß. Damit wird das Buchführungswerk insgesamt verworfen als nicht ordnungsgemäß. In der Theorie hätte man auch gar keine machen brauchen, weil sowieso alles so schlecht war, dass es der Besteuerung nicht zugrunde zu legen ist. Und dann wird geschätzt. So, das heißt, wir bewegen uns in einem Rahmen, wo das Finanzamt uns diktiert, wir leiten mal ein Besteuerungsergebnis ab und man darf immer ganz, ganz sicher sein, es wird nicht billiger. Das heißt also, es führt auf jeden Fall zu Steuernachforderungen. Das heißt also, das, was ich vorher zu wenig gemacht habe, führt dazu, dass mir finanziell beigebracht wird, dass eine ordnungsgemäße Kassenführung zwingend erforderlich ist, weil es einfach mit so viel Geld versehen ist durch Steuernachforderungen, denen ich auch wenig entgegenhalten kann, weil es einfach so ist, dass die Kassenführung nicht ordnungsgemäß ist und laut ständiger Rechtsprechung es so ist, dass eine nicht ordnungsgemäße Kassenführung zu einer Vollschätzung rechtfertigt und aus einer Schätzung wird abgeleitet, was denn wohl ein Unternehmen dieser Art an diesem Standort und so weiter vermutlich denn erzielt haben könnte. So, dieses könnte in einem Konjunktiv ist immer so, dass es auf jeden Fall mehr ist als das, was ich denn bisher erklärt habe, was immer dazu führt, dass entsprechende Steuernachzahlungen daraus resultieren und was in der Praxis leider häufig bei Klein- und Kleinstbetrieben dazu führt, dass es zu Steuernachzahlungen kommt, die von Unternehmern nicht mehr zu leisten sind und damit halt die Insolvenz nahezu unumgänglich ist. Ist immer wieder dasselbe. Die Leute scheitern immer wieder an den gleichen Problemen. Wir weisen gebetsmühlenartig darauf hin. Unsere Hinweise finden leider wenig Gehör in der rein gelebten Praxis, was immer dazu führt, dass wenn eine Betriebsprüfung kommt, das böse Erwachen halt erfolgt, weil einfach sich die Unternehmer Steuernachforderungen ausgesetzt sehen, die sie nicht mehr bezahlen können. So, mit ein wenig mehr Aufmerksamkeit in der Praxis, das könnte am Tag auch in der vierten Stunde erledigt sein, kann man diese Problematik einfach schlichtweg halt auf recht einfachem Wege halt vermeiden. Einfach dadurch, dass man halt mehr Aufmerksamkeit walten lässt, auf das hört, was einem gesagt wird. Und dann muss man sich auch keine Sorgen machen. Aber wie gesagt, das ist leider häufig nicht der Fall. Das waren jetzt einmal so die normalen Betriebsprüfungen, damit wir auch den zeitlichen Rahmen jetzt nicht total sprengen. Es gibt halt auch andere Prüfungen, die nicht mit einer vorherigen Ankündigung erfolgen, weil wir hatten gerade eben angesprochen, die normale Betriebsprüfung, das heißt allumfassend alle Steuerarten oder auch die Einzelfallprüfung in Bezug auf Umsatzsteuer und Lohnsteuer. Es gibt aber auch Prüfungen, die erfolgen durch die Finanzverwaltung, die unangekündigt sind. Unangekündigte Prüfungen, das klingt immer etwas unerfreulich, ist es auch in der Praxis, weil plötzlich jemand beim Unternehmer auf der Matte steht und sagt, ich möchte doch gerne mal schauen. Das sind Prüfungen, die betreffen die Lohnsteuer. Auch da eine verkürzte Prüfung. Es wird von der Lohn nicht nur vom Zoll geprüft, sondern auch von der Finanzverwaltung kann geprüft werden im Rahmen einer sogenannten Lohnsteuernachschau. Ob denn wohl für die Mitarbeiter, die jetzt im Betrieb sind, erstens, dass sie angemeldet sind und ob denn auch für diese Mitarbeiter denn wohl auch Lohnsteuer abgeführt wird. Das sind Prüfungen, wie gesagt, die unangekündigt erfolgen, das heißt, zu jeder Zeit möglich sind, regelmäßige Geschäftszeiten. Das heißt also, die kommen nicht zu einem nach Hause im Rahmen einer Durchsuchung, sondern das sind Prüfungen, wo dann das Finanzamt, ein Amtsträger, unangekündigt auf der Matte steht und sagt, ich möchte doch mal gerne in Ihre Lohnbuchhaltung schauen. Ich möchte mal schauen, ob Sie denn die entsprechenden Aufzeichnungen, wie zum Beispiel Stundenaufzeichnungen für die Mitarbeiter führen.
Ist man denn verpflichtet, also beispielsweise, wenn man jetzt einen gastronomischen Betrieb wieder hat, also wie wir ja schon die ganze Zeit die Beispiele haben, diese Dokumentation auch im betrieblichen, also im gastronomischen Betrieb aufzubewahren? Oder wie ist, wenn ich ein externes Büro habe, wo diese ganzen Sachen dann gelagert sind?
Dann ist es halt so, dass wenn die außerhalb halt gelagert sind, dann muss man das halt darstellen im Rahmen halt dieser Umsatzsteuernachschau und dass man halt erklärt, hier vor Ort findest du jetzt nichts, weil man zum Beispiel jetzt Pommesbude, in der Pommesbude besteht halt relativ wenig Möglichkeit halt Buchhaltungsunterlagen der letzten Jahre halt zu deponieren, sondern die befinden sich dann halt woanders. Sondern da wird dann einfach nur, oder kann eigentlich nur geprüft werden, ob denn jetzt das, was dann vor Ort eigentlich zu halten ist, wie zum Beispiel Stundenaufzeichnungen oder Einsatzpläne und sonstiges, ob denn die halt nur vorliegen. Wie gesagt, Lohnsteueraußenprüfungen sind Lohnsteuernachschauen sind aber auch eher die Ausnahme. Ne? Sondern wie gesagt, die Prüfungen werden eigentlich eher mehr vom Zoll gemacht. Es gibt aber dann aber andere Nachschauen, weil das war jetzt erstmal die erste davon. Es gibt eine sogenannte Kassennachschauen. Die passieren viel, viel öfter. Kassennachschauen hatten wir nämlich gerade ganz aktuell gehabt. Ist es so gewesen, ein Prüfer des Finanzamtes kommt in den Betrieb, gibt sich auch nicht zu erkennen und macht unter Umständen erstmal einen Probekauf. In unserem Fall war es gewesen, ist auch ein Filialbetrieb, es wurde ein Testkauf gemacht und Gegenstand dieses Testkaufes war nur zu überprüfen, ob denn auf den Belegen, die ausgestellt werden, weil wir haben ja eine Bon-Ausgabepflicht. Das heißt also, wenn ich auch zum Bäcker gehe, werde ich immer gefragt, wollen Sie den Bon haben? Wir haben jetzt eine Bon-Ausgabepflicht und wird nur geschaut, ob denn da die Angaben für die TSE aufgeführt sind. So, und in diesem Fall war es so, dass diese Angabe oft in der TSE, obwohl sie aktiv ist und auch ganz normal funktioniert hat, fehlte dieser Hinweis. Das wurde halt zum Anlass genommen im Rahmen dieser Kassennachschau und dieses Testkaufes, der dann gemacht wurde, das halt finanzamtseitig halt aufzugreifen und weitere Prüfungsmaßnahmen dann halt zu ergreifen. Das heißt, diese Nachschauen sind eigentlich auf gut Deutsch hinterfutzig, zumindest erscheint es einem so. Weil da solche Testkäufe unangekündigt erscheinen. Testkäufe werden gemacht, der Prüfer gibt sich nicht zu erkennen. Kann es auch so sein, er hält sich im Laden auf und überprüft und schaut sich denn an, wie denn jetzt mit der Kasse umgegangen wird. Ist es jetzt ein Unternehmer, der nur eine Kassenfunktion hat, nämlich er drückt auf die Kasse und die Lade geht auf, dann weiß man schon, das war wohl nichts. So, und das sind halt sogenannte Kassennachschauen. Das heißt also, der Prüfer schaut sich erstmal an, wie wird halt mit der Kasse umgegangen? Das kann sogar durch mehrere Termine sein, dass er mit so mehreren Gelegenheiten mal kommt, sich das anschaut. Und dann, wenn er Anlass hat, anzunehmen, dass das nicht ordnungsgemäß ist, gibt er sich zu erkennen. Und dann wird zum Beispiel die Kasse ausgelesen, ein Kassensturz wird gemacht. Das heißt, es wird überprüft, ob denn der Kasseninhalt mit dem übereinstimmt, was denn die Kasse als Sollbestand denn nun ausweist. So, haben wir denn eine physische Abweichung, gezähltes Geld versus dem, was denn in der Kasse sein müsste, laut Kassenaufzeichnungen, wenn die jetzt nennenswert ist, haben wir ein Problem. Das sind aber Prüfungen, die halt relativ häufig passieren. Dann noch als weitere Nachschau gibt es die sogenannte Umsatzsteuer-Nachschauen. Wir hatten halt eben die Umsatzsteuer-Sonderprüfung, die angekündigt wird, wo sich das Finanzamt anmeldet und sagt, ich möchte gerne Unterlagen vorgelegt haben. Dann gibt es auch die sogenannten Umsatzsteuer-Nachschauen. Umsatzsteuer-Nachschauen kommen in der Praxis auch relativ häufig bei neu gegründeten Unternehmen vor. Dann kommt das Finanzamt einfach mal vorbei und schaut mal, gibt es denn den Betrieb überhaupt unter der angegebenen Adresse. Ziel ist es, jetzt weniger im Rahmen der Umsatzsteuer nachschauen, genau zu ermitteln, ob denn die Umsatzsteuer aus einem Vorgang jetzt richtig ermittelt ist, sondern Gegenstand der Umsatzsteuer nachschauen ist eigentlich in der Regel mehr festzustellen, gibt es das Unternehmen überhaupt oder sind es sogenannte Scheinunternehmen, die eigentlich nur im Außenverhältnis so tun, oder Scheinunternehmen, die im Außenverhältnis so tun, als würden sie unternehmerisch tätig sein. Tatsächlich gibt es die aber gar nicht. Das heißt also, in Neugründungsfällen haben wir das also durchaus häufiger, dass von Seiten des Finanzamtes jemand erscheint, also ein Amtsträger erscheint und einfach nur mal guckt, gibt es das Unternehmen überhaupt unter der angegebenen Adresse. So, und ist es dann da nicht vorzufinden, wird zum Beispiel eine Steuernummer nicht erteilt. Deswegen immer im Rahmen von Gründungsfällen weisen wir immer darauf hin und auch also in eindringlicher Form, man muss postalisch erreichbar sein und das Unternehmen muss auch tatsächlich sich an dem Ort der angegebenen Adresse auch vorzufinden sein. Weil sonst wird das zum Beispiel mit der Vergabe einer Steuernummer nichts. Und wenn da Zweifel von Seiten der Finanzverwaltung stehen, ob denn dieses Unternehmen überhaupt denn dort vor Ort ist, muss man mit erweiterten Prüfungen dann konkret halt rechnen, dass das dazu führt, dass wir denn dann halt weitere Fragestellungen denn dann halt bekommen, die denn halt das, ich sag mal, die Ernsthaftigkeit der unternehmerischen Tätigkeit dann halt in Frage stellen. Mit dem Motto, da ist ja gar nichts, also wird er auch als Unternehmer wohl gar nicht tätig sein und ein eventuell schon geltend gemachter Vorsteuerabzug oder Erstattungsanspruch wird auch niemals halt zur Auszahlung kommen. Ne? Aber deshalb, wie gesagt, diese Nachschauen dienen dazu eigentlich immer, die gehen ganz schnell. Das ist auch in einer halben Stunde, Viertelstunde oder so weiter, ist das gerne schon erledigt. Aber die kommen halt unangekündigt. Und unangekündigt ist in der Regel auch nicht angenehm für die Unternehmer.
Kenne ich. Da war es Finanzamt tatsächlich mal, als wir umgezogen sind. Wir hatten ja immer, ich kann mir immer nie genau merken, wie das heißt, wir hatten ja eine Büroadresse und die Betriebsstätte war in einem Einkaufszentrum und war ja auch so angegeben. Und ich weiß nicht, ob das die Finanzbeamtin überlesen hatte. Auf jeden Fall, als wir umgezogen sind, mit der Büroadresse sozusagen, wollten die sich da wohl irgendwie überzeugen, ob an der Adresse ein gastronomischer Betrieb sein kann, weil das halt mitten im Wohngebiet ist. Und dann stand sie da morgens bei mir vor der Tür und ich hatte eine sehr durchzechte Nacht. Und das äußerte sich auch noch darin, dass in der ganzen Wohnung Pizzakartons und Bierdosen verteilt waren. Und sie stand da in der Wohnung, was relativ unangenehm war, und meinte nur, hier soll also ein gastronomischer Betrieb sein.
Ja, war ja schon alles vorbereitet.
Ja, richtig. Aber sie war dann, also sie musste dann selber lachen, weil sie hat dann selber den Fehler erkannt, als ich ihr erklärt habe, dass der gastronomische Betrieb woanders ist und dass sie auch ordnungsgemäß so gemeldet ist.
Ja. Aber das ist dann halt eine Umsatzsteuer-Nachschau dann halt gewesen, wo sie dann einfach dann mal gucken wollte, kann das denn halt richtig sein? Wie gesagt, Aufhänger sind in der Regel halt so solche Punkte, wie dann, wo dann halt geschaut wird, kann es überhaupt richtig sein, dass der Betrieb denn da ist? So, und wenn ich jetzt anmelde, jetzt einen Online-Shop unter Adresse die üblicherweise halt ein Altersheim ist, dann wird man wahrscheinlich auch Zweifel daran haben, dass dann das Unternehmen dort dann wirklich ansässig ist. Und wenn es dort nicht ansässig ist, ob es denn dann halt überhaupt besteht oder nur ein Scheinunternehmen ist. Das sind halt so typische Aufhänger, die es halt gibt. Wo es zum Beispiel auch ist, sind halt Office-Center. Bei Office-Centern ist es ja auch so, dass in der Regel dort kein Unternehmen mehr tatsächlich halt besteht, sondern ja nur eine postalische Anschrift, denn dann halt besteht für das Unternehmen. Und auch da wird dann halt überprüft und kritisch gesehen, ob es denn das Unternehmen überhaupt gibt. Das heißt also, der Finanzverwaltung ist das natürlich bewusst. Es ist ein Office-Center, wo 100 Unternehmen oder 200 Unternehmen ansässig sind, aber eigentlich tatsächlich ja kein Mensch sitzt, sondern eigentlich nur die Post entgegengenommen wird und weitergeleitet wird. Und sollte mal jemand dort anrufen, wird automatisch der Anruf dann einfach nur weitergegeben. Das heißt also, da ist vollkommen klar, formeller Sitz, aber die große Frage, gibt es das Unternehmen denn überhaupt tatsächlich? Oder ist es nur ein Schein oder ein Briefkastenfirma? Den Begriff kennt man ja. So, dass halt kritisch zu hinterfragen ist, gibt es das Unternehmen überhaupt? Und wenn es das Unternehmen nicht gibt, dann gibt es auch keine Steuerguthaben.
Aber werden diese Office-Center auch nicht oft dazu genutzt, dass die typischerweise in Gegenden sind, wo vielleicht ein besserer Gewerbesteuersatz ist, als jetzt, wo die eigentliche Hauptniederlassung des Unternehmens ist?
Das ist so. Nehmen wir jetzt mal hier Nordrhein-Westfalen. Als Gebiet, als Bereich ist es so, dass zum Beispiel die Stadt Monheim am Rhein, geografisch gelegen zwischen Düsseldorf und Leverkusen, ja mit einem außerordentlich niedrigen Gewerbesteuerhebesatz sich hervortut. Und deswegen ist es halt für Unternehmen durchaus attraktiv, ist sich denn dann halt dort anzusiedeln, weil man halt davon ausgeht, dass man dann, wenn das Unternehmen dort ansässig ist, auch nur dann in den Genuss kommt, nur sehr wenig Gewerbesteuer bezahlen zu müssen. Das bedingt aber zwingend, dass auch der tatsächliche Geschäftsbetrieb denn dort vor Ort auch tatsächlich halt stattfindet. Das heißt, ist es ein Unternehmen mit Mitarbeitern, wo auch tatsächlich was passiert, da müssen die auch da sitzen. Mhm. So, und in einem Office-Center ist also vollkommen klar, da werden jetzt nicht 50 Mitarbeiter sitzen. So, und so ganz vernagelt ist da auch die Finanzverwaltung natürlich nicht, sondern auch die erkennen halt, zum Beispiel anhand der Lohnsummen erkennen die dann auch, ich habe jetzt hier 50 Mitarbeiter und ich habe eine Anschrift in einem Office-Center, weil die Anschriften im Office-Center sind bekannt. Dann wissen wir schon, der Betrieb ist dort nicht ansässig, sondern der sitzt halt woanders. Nehme ich jetzt mehr, ich bleibe wieder jetzt hier im Ruhrgebiet und sage, der Betrieb ist in Mülheim ansässig. Mülheim hat ungefähr einen Gewerbesteuerhebesatz, wo man ungefähr doppelt so viel Gewerbesteuer zahlt wie in Monheim am Rhein. So, wenn aber die tatsächliche Unternehmensorganisation und der Unternehmensstruktur jetzt in Mülheim ansässig ist und nur der formelle Sitz in Monheim, habe ich überhaupt nichts gewonnen. Weil ich habe die Gewerbesteuer dort zu bezahlen, wo aktiv auch was im Unternehmen passiert. So, und das erkennt auch die Finanzverwaltung. Und dann ist es auch so, dass zwar der formelle Sitz sicherlich dann im Office-Center ist, die Gewerbesteuer aber trotzdem da zu bezahlen ist, wo denn dann auch der tatsächliche Geschäftsbetrieb denn halt vorliegt. Und das sind solche Feststellungen, die getroffen werden, gut im Rahmen einer Lohnsteuer, im Rahmen einer Umsatzsteuernachschau, weil einfach da überprüft wird, ist denn das angemeldete Unternehmen wirklich denn dort auch tatsächlich tätig, wo es denn dann angegeben ist oder wo sich die angegebene Adresse denn halt befindet.
Gut. Finanzamt sind wir, glaube ich, durch. Deutsche Rentenversicherung gibt es ja gar nicht so viel zu sagen. Ne? Also hatten ja schon was zur Künstlersozialkasse gesagt.
Genau. Bei der Deutschen Rentenversicherung, wie gesagt, wird in Anführungsstrichen nur überprüft, alle 4 Jahre, was daran liegt. Der Rhythmus von 4 Jahren ergibt sich einfach daraus, dass nach 4 Jahren Sozialversicherungsbeiträge, die nicht abgeführt wurden, verjähren. So, und diese Verjährung halt zu verhindern, werden von der Deutschen Rentenversicherung alle Betriebe alle 4 Jahre geprüft, um halt sicherzugehen, dass nichts verjährt. Aber um halt auch nicht zu viele Prüfungen durchführen zu müssen, weil dann auch die Deutsche Rentenversicherung ja natürlich auch nur über einen eingeschränkten Personalbestand halt verfügt. Und diese Prüfungen umfassen dann halt die Vollständigkeit und Richtigkeit halt der Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge. Das heißt, es wird die Lohnbuchhaltung genommen und es wird überprüft, ob denn die Richtigkeit und Vollständigkeit dann der Meldungen im Rahmen der Sozialversicherungsbeitragsberechnung, ob die zutreffend vorgenommen wurde oder nicht.
Ja, aber prüfen die auch die Themen Mindestlohn und so weiter mit?
Das prüfen die auch. Das heißt, auch die deutsche Rentenversicherung wird dann feststellen, deswegen auch die regelmäßige Anforderung der Stundenaufzeichnungen, zumindest bei Mitarbeitern, die in der relativen Nähe zum Mindestlohn liegen. Das heißt, es wird dort auch überprüft, ob denn jetzt die Mitarbeiter denn jetzt nun tatsächlich in zutreffender Weise denn halt den Mindestlohn erhalten haben, weil der Mindestlohn, nehmen wir mal einfach mal als Beispiel, ich habe jetzt hier einen Mitarbeiter, dem bezahle ich formell 14 Euro die Stunde für 8 Stunden. Tatsächlich arbeitet aber der Mitarbeiter jeden Tag 10 Stunden. Und im Rahmen der Zeitaufzeichnungen ist erkennbar, dass der Mitarbeiter regelmäßig viel länger arbeitet als das, was ihm zu dem Stundensatz von 14 Euro vergütet wird. Dann wird umgerechnet, Arbeitszeit versus, was hat der Mitarbeiter bekommen? Und dann unterschreite ich den Mindestlohn. Und dann ergeben sich einfach die Folgen. Sozialversicherungsbeiträge werden auf Basis des Mindestlohns nacherhoben und eine entsprechende Meldung an den Zoll erfolgt, dass halt der Mindestlohn nicht eingehalten wurde. Und ein Bußgeldverfahren wird eingeleitet, zumindest ein Bußgeldverfahren. Weil halt auch der Zoll von sich aus nicht jedes Unternehmen, ich weiß nicht, wie viele Betriebe es in Deutschland gibt, Millionen, keine Ahnung, die kann der Zoll nicht abdecken. Sondern also so engmaschig ist einfach halt auch da nicht die Überprüfungsmöglichkeit, einfach aufgrund der personellen Situation, dass es möglich ist, dann halt auch da jetzt alle Betriebe lückenlos zu überprüfen. Das ist rein praktisch nicht möglich. Und deswegen wird es dann halt so gemacht, dass denn die entsprechenden Hinweise denn dann halt von der deutschen Rentenversicherung halt aufgenommen werden. Das heißt, man muss sich das vorstellen, dass die verschiedenen Institutionen, nenne ich sie immer jetzt mal so, miteinander halt kommunizieren und Hinweise von dem einen an den anderen weitergeben. Das heißt auch Prüfhinweise und Hinweise dahin geben, guckt ihr euch das mal an.
Gut. Ein Stichwort hätte ich noch zum Abschluss. Verfahrensdokumentation. Genau. Ist aber wahrscheinlich eher im Rahmen der Finanzämter, die mit überprüfen, oder?
Richtig. Die Verfahrensdokumentation ist ein zwingender Bestandteil der Buchführung. Die Verfahrensdokumentation, kurz zur Erklärung, was das ist. Die Verfahrensdokumentation ist letztendlich nichts anderes als eine Darstellung, ja, oder ja, praktisch der Unternehmensprozesse, die stattfindet. Man muss sich das so vorstellen, vor 50 Jahren war es noch so, da gab es nur Papier. Also mit dem Papier, es gab Eingangsrechnungen, es gab Ausgangsrechnungen, es gab Kontoauszüge und es gab die Kasse. Das war ja einfach. Das heißt also, da war klar, es gibt zu jedem Vorgang, der in einem Unternehmen passiert, gab es einen Beleg, eine Rechnung, eine Quittung. Das haben wir heute nicht mehr, sondern es ist halt so, dass sehr vieles sowohl in Papierform noch passiert, wie aber halt auch in elektronischer Form. Das heißt also, wir haben heute die Situation, dass wir viele verschiedene Quellen haben, aus denen steuerrelevante Informationen herrühren oder steuerrelevante Vorfälle entstehen und dokumentiert werden. So, und dieser Umstand dessen, dass man halt viele verschiedene Quellen haben kann, das sind die Eingangsrechnungen, die als elektronische Datei kommen. Datei heißt, das kann als PDF sein, das kann aber auch als Datensatz sein. Das sind Ausgangsrechnungen, die in Papierform nicht mehr erstellt, sondern nur noch elektronisch versendet werden. Oder das können Ausgangsrechnungen sein, die hybrid, das heißt eben sowohl in Papier als auch Datensatz versendet werden. Wir haben elektronische Kontoauszüge und nicht mehr in haptischer Form, nicht mehr in Papierform. Das heißt, wir haben heute eine Mengengelage zwischen Papier und elektronischen Dateien. So, und jetzt ist es so, dass das Finanzamt erkennen möchte, an welcher Stelle fallen welche Informationen an, die für das Besteuerungsverfahren relevant sind. Das heißt, das ist letztendlich nichts anderes als ein Organisationshandbuch, wo gesagt wird, wo befinden sich quasi steuerrelevante Informationen, in welcher Form und wie ist der Workflow innerhalb eines Unternehmens. Deswegen umfasst die Verfahrensdokumentation zum Beispiel eine Prozessdarstellung, was passiert mit der Eingangspost. Das heißt, in der Eingangspost befinden sich Werbung, das ist irrelevant, aber da befinden sich zum Beispiel Eingangsrechnungen. Dann ist in der Verfahrensdokumentation zu erkennen, was passiert denn dann damit? Das heißt, kommt im Briefkasten an, der Briefkasten wird geleert. Der Briefinhalt geht ins Büro 1, Posteingang als Beispiel. Und dann ist die Überlegung, was passiert denn dann? Das heißt, dann buchhalterische Erfassung, Rechnungsprüfung, Rechnungszahlung, Ablage. Das heißt also, das wird alles aufgezeichnet, weil wir natürlich halt auch einen anderen Prozess dahingegen haben, zu Rechnungen, die in elektronischer Form ankommen. Buchhaltung @ meine persönliche Adresse als Beispiel. So, und für das Finanzamt soll es so sein, dass dargestellt wird, quasi diese ganzen Organisationsschritte dargestellt wird. Das heißt, dass das Finanzamt erkennen kann, wo fallen denn welche Informationen an, die ich abfragen muss. Weil das Finanzamt weiß ja, wenn es in ein Unternehmen kommt, gar nicht, wie die Strukturen sind. Klar, man kann sich das erklären lassen. Man will das aber eigentlich gar nicht erklärt bekommen, weil man ja gar nicht weiß, ist denn die Information vollständig? Weil es könnte ja sein, dass der Unternehmer unter Umständen gar nicht genau weiß, wie denn sein Unternehmen funktioniert. Weil der Unternehmer mit 1000 Mitarbeitern, da ist der Geschäftsführer jetzt nicht mehr in der Situation, dass er weiß, wo befindet sich denn eine steuerrelevante Information. Das ist so. Kann er nicht wissen. Und weil er es nicht wissen kann, kann er es auch dem Prüfer nicht sagen. Deswegen wird eine sogenannte Verfahrensdokumentation erstellt, wo alle diese Organisationsschritte und dargestellt werden und die Informationsquellen beschrieben werden, wo denn steuerrelevante Informationen anfallen. Damit der Prüfer in der Lage ist zu sagen, ich hätte jetzt gerne noch den Ordner XY, weil ich weiß, da ist die Dokumentation dazu, zu den umsatzsteuerfreien innergemeinschaftlichen Lieferungen von Deutschland nach Frankreich. Den Ordner hätte ich gerne. Damit er weiß, wo finde ich die überhaupt? Erstens, gibt es diese Dokumentation? Und wenn ja, wen muss ich denn ansprechen? Das ist dann der Mitarbeiter Müller. Der hat den. Und diese Informationen, die finden sich in dieser Verfahrensdokumentation. Daraus erkennt man schon, für eine One-Man-Show, für ein Unternehmen mit genau einer Person, ist ja vollkommen schwachsinnig. Sondern eine solche Verfahrensdokumentation ist dann erforderlich, wenn ich ein Unternehmen in einer relevanten Unternehmensgröße habe, wo an verschiedenen Stellen Informationen steuerrelevanter Art anfallen. Also deswegen werden halt für ein Einzelunternehmen mit einer Person wird keine Verfahrensdokumentation angefordert. Gleichwohl ist sie gefordert, es fragt aber kein Mensch danach, weil es überhaupt keinen Sinn macht. Eine Verfahrensdokumentation für einen Betrieb in dieser Größenordnung vollkommen schwachsinnig. Für den Betrieb aber mit 20, 40, 100, 1000 Mitarbeitern sinnvoll und hilfreich, weil wir müssen das sehen. Auf der einen Seite mache ich es für das Finanzamt, auf der anderen Seite hilft es mir aber auch, durchaus ja meine eigenen Geschäftsprozesse darzustellen und auch für zum Beispiel neu antretende Mitarbeiter transparent zu machen. So dass ich dann überhaupt erkennen kann, ja, wie ist denn überhaupt mein Workflow? Und auch so, dass ich dann als Unternehmer auch erkennen kann, wo entstehen möglicherweise Informationslücken. Weil ich bin ja eigentlich als Unternehmer auch gehalten, ein entsprechendes internes Kontrollsystem einzuführen. Und dafür muss ich auch erstmal kennen, wie sind denn überhaupt meine Prozesse. Und nur dann, wenn ich Prozesse erkenne und Prozesse definiere und Prozesslücken erkenne, kann ich auch Risiken vermeiden.
Ja, aber wenn die Verfahrensdokumentation im Rahmen einer Prüfung fehlt, ist es schon ein formeller Fehler?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Dieser formelle Fehler allein für sich führt erstmal noch nicht zu einer Schätzungsbefugnis des Finanzamtes, aber es ist halt ein Fehler. Und wir kommen dann zur Schätzungsbefugnis, wenn formelle Fehler und materielle Fehler zusammentreten.
Okay.
Das heißt, ich habe die Kasse schlecht geführt und mir fehlt die Verrechnungspreisdokumentation. Dann bin ich schon in dem Bereich, wo das Finanzamt in die Schätzung kommt oder in die Schätzungsbefugnis. Wie viel das hinterher sein wird, ist noch nicht geklärt, aber wir kommen erstmal in die Schätzungsbefugnis des Finanzamtes. Deswegen auch da die Verfahrensdokumentation zwingender, notwendiger Bestandteil einer vollständigen, ordnungsgemäßen Buchhaltung.
Gut. Und da greift dann wieder dein Satz, den du vorhin gesagt hast, den ich sehr schön fand. Der Unternehmer entscheidet selber darüber, wie gut seine Buchhaltung ist. Und letztendlich, ob er dann auch vor der Betriebsprüfung, vor welche auch immer, zittern muss.
Genau. Ne? Ja. Weil der Unternehmer letztendlich halt derjenige ist, der dafür sorgen muss, dass die Grundlagen der Buchhaltung bestehen.
Gut, dann vielen Dank für die ausführlichen Informationen. Oder wolltest du noch was ergänzen? Du sagst gerade so aus. Nee. Perfekt. Dann vielen Dank und bis bald. Ciao, ciao.
Ciao.
Bam, das war er, der Angst- und Schreckens-Real Talk mit Thomas Kuh zum Thema Steuerprüfung. Ich hoffe, es ist uns gelungen, Angst und Schrecken von euch zu nehmen. Und ihr konntet euch den ein oder anderen Impuls mit herausziehen, damit ihr gut vorbereitet auf mögliche Steuerprüfungen gehen könnt. Und falls es ein Impuls gewesen sein sollte, dass ihr die Bewirtungsquittung immer regelmäßig ausfüllt, kann ich euch einen kleinen Serientipp geben. Das ist Pastewka. Und dort gibt es eine sehr witzige Folge, wo er auch aufgefordert wird, seine Bewirtungsquittung doch auszufüllen. Und da er keinen Bock hat, beschäftigt er dann seine, ich weiß gar nicht, wer das ist in der Serie, seine Nichte oder so, damit und gibt ihr die ganzen Bewirtungsbelege mit auf. Und sie ist, glaube ich, auf Klassenfahrt oder so. Und die sind dann aber dabei eher beschäftigt, ich glaube, mit, weiß ich nicht, Trinken und Kiffen etc. pp., was man so auf Klassenfahrt scheinbar macht. Und füllen dann in dem Zuge die Bewirtungsbelege aus. Und dann ist so ein Schnitt und dann sieht man, wie, ich glaube, das ist eine Richterin, die diese Bewirtungsbelege in der Hand hat und gegenüber ihr steht Pastewka und sie fragt ihn dann so, aha, Sie waren also mit Alf essen und noch so ein paar andere Namen, die dann da draufgeschrieben wurden. Also, das soll es für heute gewesen sein. Ich bin draußen wie 1994 die aktuellste Single von Curse, von seinem hoffentlich bald erscheinenden Album. Ein wirklich, wirklich guter Laune-Song, den wir alle gebrauchen können. Vor allem, wenn es um das Thema Betriebsprüfung geht. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nächsten Freitag wieder hören, wenn es heißt Release Friday, neue Folge Unternehmer Jam Session. Bis dahin, kommt gut durch die Zeit. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Ich gehe davon aus, dass dir diese Episode gefallen hat und hoffe, dass du sie nicht nur bis zum Ende gehört hast, in der Hoffnung, dass es vielleicht doch noch irgendwann besser wird. Also, wenn dir der Podcast gefällt, dann würdest du mir einen riesigen Gefallen tun, wenn du zum einen deinen Freunden, deiner Freundin, deinem Eltern, deiner Tante, deiner Großmutter, wem auch immer, von diesem Podcast erzählst, dass diese auch in den Genuss kommen, diesen zu hören und dass du den Podcast auf der Podcast-App deiner Wahl bitte abonnierst, ihm folgst, um somit keine weitere Folge zu verpassen. Und es wäre ganz, ganz lieb, wenn du mir eine Bewertung auf Apple oder bei Spotify hinterlässt. Wie gesagt, damit würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Wenn du generell Bedarf hast an Unterstützung bei der Finanzierung deiner Selbstständigkeit oder bei der Finanzierung eines zweiten Standortes oder der Expansion deines Unternehmens, dann kannst du dich sehr, sehr gerne an mich wenden unter tb@bex-ub.de oder du schaust einfach auf meiner Internetseite vorbei www.bex-ub.de. Generell würde ich mich auch sehr gerne über Feedback freuen. Was gefällt dir? Was gefällt dir nicht so gut? Was möchtest du gerne thematisch in diesem Podcast noch besprochen haben? Auch da kannst du dich sehr gerne per E-Mail bei mir melden. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Nacht, je nachdem, wann du diesen Podcast gehört hast und freue mich, wenn wir uns ganz bald wiederhören. Immer dran denken, ab jetzt, jeden Freitag ist Release Day.